Wir leben heute im Zeitalter der modernen Kommunikation. Das wird wohl keiner bestreiten. Noch nie zuvor in der Geschichte gab es so viele Kommunikationsmittel, wie wir sie heute haben. Wir haben heute unsere Smartphones und unsere iPhones und iPads und iPods und Skype und FaceTime und Facebook und Twitter und wie sie alle heißen, diese Kommunikationsgeräte und Kommunikationsplattformen. Zu jeder Zeit, an jedem Ort können wir heute erreichbar sein und mit anderen kommunizieren. Und doch, wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir zugeben, obwohl wir mehr Kommunikationsmittel haben denn je zuvor, steigt in unserer Gesellschaft das Gefühl der Einsamkeit. Ein Trendforscher hat einmal gesagt, Kommunikation nimmt zu, Beziehungen verfallen. Wir leben in einer paradoxen Welt der kommunikativen Einsamkeit. Ich denke nicht, dass diese Beobachtung übertrieben ist. Man kann Teil einer Gruppe, einer Clique, ja sogar auch Teil einer Gemeinde sein und sich einsam fühlen. Es ist nicht ungewöhnlich heute, dass Menschen 8 Stunden lang in einem Zugabteil sitzen, sozusagen auf engstem Raum zusammen, ohne auch nur ein direktes Wort miteinander zu reden, wobei alle Reisenden mit ihrem Handy telefonieren oder simsen oder neuerdings auch appen. Unlängst las ich eine Werbung: Simst du noch oder appst du schon? Gehört ihr auch schon zu den Applern? Manche gehören zu den Elplern, aber es kommt immer mehr, dass man auch zu den Applern gehört. Ja? Ladet sich diese tollen Apps herunter und die sagen dann einem, wann der Zug fährt und was weiß ich was alles. Und man gewöhnt sich an die Dinge und man hat das Zeug, aber wachsen dadurch wirklich unsere Beziehungen, auch wenn wir noch so viele tolle Smartphones haben? Man kann heute mit der halben Welt online sein, aber mit den Nachbarn, vielleicht mit dem Bruder oder der Schwester, redet man schon seit Monaten nicht mehr. Und auch als Christen erleben wir nicht immer tiefe geistliche Gemeinschaft, zumindest nicht von der Art, wie die Bibel sie uns lehrt. Wie oft reden wir auch als Christen aneinander vorbei, weil wir nicht mehr genau zuhören können? Wir pflegen sogenannte Pseudogemeinschaften, die alle recht oberflächlich sind. Und einmal frage ich mich, wie viel Misstrauen oder auch Missverständnisse könnten vermieden werden, wenn wir uns besser kennen würden, wenn wir geistliche Freundschaften pflegen würden. Für viele Christen bedeutet es, heute in die Gemeinde gehen oder zu einer Gemeinde gehören, sich an gewissen Gemeindeaktivitäten zu beteiligen. Man geht in den Gottesdienst, man hört eine Predigt, aber ich glaube, Gemeinde sein heißt mehr als nur das. Wir kommen hier nicht zusammen, um einfach ein gewisses Vereinsleben zu haben. Wir kommen auch nicht zusammen, um Amateurtheologen zu werden, sondern wir sind hier, um Gott gemeinsam mehr kennenzulernen, ihn mehr lieben zu lernen. Und mit ein paar Geschwistern, vielleicht mit denen, die uns am nächsten stehen, man kann nicht mit jedem die gleiche enge geistliche Gemeinschaft haben, das ist nicht möglich. Unsere Seelen sind begrenzt, auch was Beziehungen angeht. Aber mit ein paar wirklich so eine innige Gemeinschaft zu haben und zu pflegen und verbunden mit ein paar Geschwister zu sein, so wie die Glieder meines Körpers, wie meine Finger verbunden sind mit meiner Hand. Es ist mein Traum. Und ich möchte es wirklich erleben, dass jeder einzelne von uns mit ein paar anderen Geschwistern so verbunden ist und so eine echte, innige Beziehung hat wie die verschiedenen Glieder meines Körpers. Und deshalb ist geistliche Gemeinschaft ein Kernwert, eine wichtige, tragende Säule unseres geistlichen Gemeindehauses. Für unsere Gäste möchte ich es erwähnen, wir sind gerade dabei, am Sonntag fortlaufend im Rahmen einer Predigtreihe über unser geistliches Gemeindehaus nachzudenken. Wir haben das versucht, ein bisschen so in einer Skizze zusammenzufassen. Und wir haben letzten Sonntag über diese eine Säule, geistliche Veränderung von innen nach außen gesprochen. Sehr wichtig für uns, für unser geistliches Gemeindehaus. Das will ja so ein bisschen darstellen, wie wir uns verstehen, was uns in unserem Innersten begründet. Und heute wollen wir über diese andere Säule über diesen anderen Grundwert nachdenken, geistliche Gemeinschaft. Und ich möchte in dieser Botschaft zwei einfache Fragen versuchen zu beantworten. Erstens, warum ist diese Säule so wichtig? Warum ist geistliche Gemeinschaft ein wichtiger Grundwert? Und zweitens, wie können wir geistliche Gemeinschaft leben oder erfahren? Ganz einfache Fragen. Ein paar Gedanken zur ersten Frage. Warum ist geistliche Gemeinschaft ein wichtiger Grundwert? Nun, geistliche Gemeinschaft hat ihren Ursprung in Gott. Darüber haben wir in diesen letzten Wochen viel gehört, als wir ziemlich detailliert eine ganze Predigt über die Frage, wer ist Gott, nachgedacht haben. Und wir haben gesehen, Gott ist Trinität. Er existiert als eine Gemeinschaft von drei Personen, die miteinander in Beziehung stehen. Und aus Johannes 17 wissen wir, jede Person der Dreieinheit will die andere verherrlichen. Jede vertraut der anderen, liebt die andere. Einer ist für alle und alle für einen. Gott ist also ein Beziehungswesen, er ist sozusagen das Vorbild für alle Beziehungen, das originale Muster, der Prototyp, wenn wir so wollen, einer geistlichen Gemeinschaft. Und deshalb ist Gemeinschaft ein wichtiger Grundwert. Zweitens ist Gemeinschaft auch deshalb eine ganz wichtige Grundsäule, weil sie der Ort ist, wo wir geistlich wachsen und verändert werden. C.S. Lewis, der hat einmal das so formuliert, das hat mir sehr gut gefallen, wie er das sagt. Mehr als durch alles Übrige aber wirkt Christus an uns durch andere Menschen. Hoppala. Er wirkt durch euch an mir. Und er sagt dann noch, sie sind für uns Spiegel Christi. Träger Christi, manchmal ohne es selbst zu wissen. Darum ist auch der Gottesdienst so wichtig, die Gemeinschaft aller Christen, die einander Christus zeigen. Man liest das und man denkt, ja, wie zeigen wir wirklich Christus dem anderen? Gemeinschaft ist der Boden, in dem wir am besten geistlich reifen können. Deshalb kommen wir zusammen, um uns da zu helfen, um uns immer wieder anzuregen, Christus ähnlicher zu werden. Das Wort Gottes, es ruft uns auch eindeutig auf in Hebräer 10, Vers 24 und 25, dass wir aufeinander Acht haben sollen. Warum denn? Um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Weil wenn man nicht zusammenkommt, wenn man nicht Gemeinschaft miteinander pflegt, egal ob in einem Gottesdienst oder auch sonst wo, dann kann man sich nicht anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und es kann sehr schnell auch eine Sitte werden, dass man diese Gemeinschaft versäumt. Und dann versäumt man nicht nur die Gemeinschaft, man versäumt auch einander Christus zu zeigen und einander zu helfen, zu wachsen auf diesem Weg der Veränderung. Drittens, warum ist geistliche Gemeinschaft noch ein ganz wichtiger Grundwert? Ich habe die Antwort nach Francis Schaeffer so formuliert, unsere Gemeinschaft ist Gottes letzte Apologetik. Was meinte Schäfer damit? Nun, ich glaube Folgendes. Wie wir miteinander umgehen, wie wir uns respektieren, wie wir uns helfen, wie wir uns vergeben und lieben, ist das überzeugendste Beweismaterial, das dem Heiligen Geist zur Verfügung steht, um Menschen zu Christus zu ziehen. Jesus betet zu seinem Vater in Johannes 17, Vers 23, ich bleibe in ihnen. Und du bleibst in mir, genauso sollen auch sie ganz eins sein. Und die Welt wird erkennen, dass du mich gesandt hast. Liebe Geschwister, wir können kein glaubwürdiges Zeugnis in dieser Welt sein, wenn wir nicht eine Gemeinschaft sind, die durch Liebe und Wahrheit gekennzeichnet ist. Wir haben die Verantwortung, in unserer zerstrittenen Welt ein Ort gelebter Vergebung und tiefer Beziehungen zu sein. In der Gemeinde darf kein Platz sein für Distanz und für Machtkämpfe und Streitereien und Missgunst und so weiter. Christus muss einen Unterschied machen in unserem Leben. Christsein muss einfach positiv auffallen, gerade in diesem Bereich der Beziehungen. Wir merken also, geistliche Gemeinschaft ist ein wichtiger Kernwert unseres geistlichen Gemeindehauses. Aber wie können wir eine geistliche Gemeinschaft sein? Wie können wir zumindest ansatzweise solche Beziehungen, ja so eine Gemeinschaft leben, wie sie innerhalb der Dreieinheit gelebt wird? Wir werden das nie vollkommen hier auf dieser Erde können, aber ansatzweise. Wie können wir diesem Prototyp näher kommen? Seit einigen Monaten beschäftigen wir uns in den Hauskreisen mit diesem Thema und wir betrachten anhand dieses Buches authentische Beziehungen, diese wichtigen Einanderstellen, die wir im Neuen Testament finden. Und vor allem die Fragen am Ende jedes Kapitels, die fordern uns heraus, darüber zu sprechen, wie man eben das Gelesene dann auch ganz praktisch und persönlich umsetzt. Und ich kann nur hoffen, dass diejenigen, die in den Hauskreis gehen, gute Erfahrungen machen mit diesem Thema in den Hauskreisen. Ich bin überzeugt, nichts ist wichtiger als diese Art von Beziehungen untereinander zu entwickeln, die Jesus unter uns schaffen möchte, weil nichts anderes, was wir tun können, so starke Gegenkräfte auch in unserem Innern hat. Ich möchte uns in der verbleibenden Zeit einige Antworten auf diese Frage, wie können wir geistliche Gemeinschaft erfahren, weitergeben, die mir so in den letzten Jahren wichtig wurden. Geistliche Gemeinschaft wird durch die gottgeschenkte Liebe entfacht. Oder anders gesagt, das, was unsere Gemeinschaft in Bewegung bringt, was ihr einfach immer wieder so eine neue Flamme versetzt, was uns wirklich entfacht, Feuer und Flamme macht, das ist die Liebe. Genauer gesagt, es ist die Agape-Liebe, diese Liebe, die darauf aus ist, sich zu verschenken und die nur von Gott kommen kann. Das ist die göttliche Liebe. Paulus betet in 1. Thessalonicher 3, Vers 12, euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen. Statt zunehmen und überreich werden, könnte man hier auch übersetzen, auffüllen und überfließen. Der Herr möge euch immer wieder neu auffüllen mit seiner Liebe und überfließen lassen. Unser Leben sind dazu bestimmt, wie so Flussbeete zu sein, die zunehmen und überfließen in die Leben anderer Menschen. diese Agape-Liebe, die göttlichen Ursprungs hat, die kommt zu uns durch den Heiligen Geist. Und wir sind berufen, diese Liebe so tief wie nun möglich selbst auszukosten, aber auch großzügig auszuteilen, zu verbreiten. Das muss weiterfließen, überfließen. Wir sind keine Erzeuger dieser Liebe, aber wir sind berufen, Verteiler dieser Liebe zu sein. Aber diese Liebe, sie muss in uns entfacht, angezündet werden, bevor wir überhaupt fähig sind, sie auszuteilen. Und deshalb betet der Paulus zuerst, dass wir zunehmen, aufgefüllt werden mit dieser Liebe und dann überfließen. Unsere Liebe kann nicht überfließen, wenn sie nicht zunimmt, wenn sie nicht mehr wird. Und deshalb müssen wir uns täglich immer wieder fragen, wie fließt diese Liebe, diese göttliche Liebe, die uns geschenkt wurde durch den Heiligen Geist bei unserer Wiedergeburt, wie fließt die durch unser Leben? Ist sie wirklich so wie so ein schwellender, sprudelnder Gebirgsbach, der immer wieder da und dort mal überfließt und anderen zum Segen wird? Oder ist sie eher so wie ein von der Wüste des Lebens fast ausgetrocknetes Bächlein? Nur noch so ein Rinnsal. Nur diese Liebe, die uns von Gott geschenkt wurde, kann wirklich echte Gemeinschaft unter uns entfachen. Ich bin überzeugt, liebe Geschwister, der Feind in unserem Innern, wie nennt es Paulus? Das Fleisch ist sehr darauf bedacht, dass wir immer so eine bequeme Distanz zum anderen halten. Dass wir uns hinter unseren Schutzmauern zurückziehen. Und irgendwie ist es sonderbar. Einerseits sehnen wir uns alle nach authentischen Beziehungen und andererseits finden wir doch genug Wege, um Abstand zu halten. Unser Fleisch möchte nicht, dass die Agape-Liebe, dieses enorme Potenzial, welches wir geschenkt bekommen haben, dass das entfacht wird und ausgeschüttet wird. Wenn jemand uns verletzt oder Unrecht tut, dann baut unser altes Ich sofort eine Mauer auf. Wir sind eingeschnappt. Und schon ist dieser freie Fluss der Liebe blockiert. Ist schon so wie ein Staudamm da. Stopp. Und viel zu oft bleiben wir im Umgang mit den anderen so hartnäckig hinter unseren Abwehrschichten, weil wir uns irgendwo in unserem Herzen vorgenommen haben, das werde ich nie mehr zulassen, dass mich irgendjemand verletzt. Ich wurde schon verletzt, ich wurde schon enttäuscht. Das lasse ich nicht mehr zu. Und dann baut man die Mauer auf. Und Beziehungen sind nicht mehr, zumindest geistliche Beziehungen, wo diese Liebe frei fließen kann, ist nicht mehr möglich. Und so bleibt die Gemeinschaft oberflächlich. Und wir können nicht wirklich wachsen in unseren Beziehungen. Zweitens, geistliche Gemeinschaft erleben wir, wenn wir einander mit einer vergebenden und nicht einer fordernden Haltung begegnen. Paulus schreibt in Ephesern: Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Eigentlich, ich sage ihn jedes Mal, wenn wir zusammensitzen mit jungen Paaren und über die Ehe sprechen. Seine Tatsache, wir alle haben unsere Erwartungen an die Gemeinschaft. Und die größte Erwartung, die wir mitbringen, ob uns das bewusst ist oder nicht, ist die, wir wollen vollkommen geliebt werden. Auch wenn wir wissen, dass das eigentlich kontinuierlich nicht möglich ist. Die Erwartung ist da. Und vielleicht ist sie auch irgendwie so eine Erinnerung daran, dass wir Menschen für die Liebe geschaffen wurden und dass uns was Tiefgehendes fehlt. Es ist diese Sehnsucht im Herzen, die wir haben seit dem Sündenfall. Wenn aber diese Erwartung dann zur Forderung wird, ist natürlich die Enttäuschung vorprogrammiert, denn kein Mensch, auch nicht der, der uns am nächsten steht, auch nicht meine Ehefrau, nicht meine Kinder, können ununterbrochen uns bedingungslos lieben. Es gibt nur einen, der das kann. Und das ist unser dreieine Gott. Ich bin überzeugt, wir können anderen nur vergeben, dass sie uns so wenig lieben, wenn wir immer wieder zum Kreuz kommen, das alles zusammenhält. Und wenn wir eine enge Beziehung zu dem haben, der uns bedingungslos liebt. Jesus Christus. Aber zu vergeben, dass der andere, vielleicht mein Nächster, mich nicht andauernd bedingungslos lieben kann, das ist eine harte Übung. Und andere um Vergebung zu bitten, weil ich ihnen nicht andauernd bedingungslose Liebe entgegenbringen kann, ist ebenfalls schwer. Und doch glaube ich, ist das genau der Schlüssel, wo geistliche Gemeinschaft zu wachsen beginnt. Wenn wir das begreifen, statt mit einer fordernden Haltung uns zu begegnen, mit einer vergebenen Haltung, das hat uns Christus eigentlich gelehrt, das hat er verkörpert, diese Haltung, uns zu begegnen. Und ich denke, wenn wir es wirklich lernen, einander diese egozentrischen, diese selbstsüchtigen Haltungen und auch Gesten immer wieder zu vergeben, wenn wir mit einer vergebenen und nicht mit einer fordernden Haltung zueinander kommen, dann glaube ich, können wir eine Gemeinschaft sein, die wirklich geistlich wächst und die auch eine glaubwürdige Stimme in dieser Welt sein kann. Das möchte ich persönlich in meinem Leben immer mehr lernen. Jeder Tag stellt mich vor diese Herausforderung. Das ist nicht etwas, wo man sagen kann, oh, da bin ich jetzt schon Absolvent. Das habe ich schon hingekriegt und geschafft in meinem Leben. Es ist ein Prozess. Wie begegnen wir dem anderen? Wir werden es in unseren Beziehungen immer wieder erfahren müssen. Wir kommen nur zueinander. Und es findet nur eine Seelenverbundenheit statt, wenn wir mit dieser vergebenen Haltung uns begegnen. Das in unseren Ehen ist oder auch in unseren Hauskreisen oder auch in unserer ganzen Gemeinde. Drittens, geistliche Gemeinschaft erleben wir, wenn wir uns mit einer demütigen und sanftmütigen Haltung begegnen. In Epheser 4, 1-2 schreibt Paulus, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herr, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. In dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser ermuntert uns der Heilige Geist, würdig zu wandeln der Berufung, mit der wir berufen worden sind. Wir werden also aufgefordert, so zu leben, dass unsere Stellung, die wir in Christus eigentlich schon haben, dass etwas von dieser Stellung sichtbar wird in dieser Welt. Und dann sagt uns hier der Paulus, Leute, Adel verpflichtet. Ihr seid Königskinder. Lebt jetzt auch so wie Königskinder. Und in darauffolgenden Versen zählt der Apostel dann einige Elemente auf, die zu einem würdigen Wandel gehören. Sie alle haben mit einem Verhalten zu tun, das die Gemeinschaft in der Gemeinde fördert. Würdig wandeln, das heißt erstens mit aller Demut und Sanftmut mit den Glaubensgeschwistern umgehen. Nun, Demut hat nichts mit Selbstverachtung oder einer krankhaften Selbsterniedrigung zu tun. Demut ist eigentlich eine nüchterne Selbsteinschätzung, die sich nicht über die anderen erhebt, die nicht die eigenen Qualitäten gegen den anderen ausspielt, sondern sich mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat, annimmt und ohne Selbstüberhebung diese Gaben dann auch in die Gemeinschaft einbringt. Das ist Demut. Und Sanftmut, das ist eben ein nicht aggressives Verhalten, eine nicht aggressive Einstellung dem anderen gegenüber. Ein mildes Verhalten, nicht verletzt und einen wohltuenden Umgang möglich macht. Und selbst dann, wenn es mal kritisch wird und wenn man auch einander ermahnen muss, wenn man den anderen zurechtweisen muss, weil der andere einem wichtig ist, weil der andere vielleicht auch ein geistlicher Freund ist, dann tut man das eben mit Sanftmut und ohne dem anderen Hiebe und Stiche zu versetzen. Wir merken schon bei diesem ersten Begriffspaar, dass der hohen Berufung als Glied der Gemeinde Gottes ein Umgang miteinander entspricht, der den anderen achtet. Demut und Sanftmut sind die wichtigsten Gemeinschaftsvitamine, wenn wir so wollen. Ohne sie gibt es keine geistliche Gemeinschaft und die Einheit in Christus kann ohne sie nicht bewahrt werden. Ist unser Leben durchdrungen von Demut und Sanftmut? Bestimmen diese grundlegenden Gemeinschaftsvitamine unsere Begegnungen? Wichtige Frage. Viertens, Gemeinschaft erleben wir, wenn wir den Kampf um die Seele des anderen aufnehmen, damit er Gott näher kennenlernt. Auch diesen Gedanken möchte ich mit einem Wort des Apostel Paulus untermauern in Kolosser 2, 1 bis 2. Da schreibt er: Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das ist Christus. Wenn wir mit anderen Menschen um ihre Seele kämpfen wollen, damit sie Christus besser kennenlernen und dabei der Führung des Heiligen Geistes folgen wollen, dann könnte man jetzt natürlich fragen, wie sieht das praktisch aus? Wie geschieht das? Nun, zum einen, ich denke, das beginnt, dieses Kämpfen um die Seele eines Bruders, meiner Schwester. Es beginnt mit Gebet. Gebet ist ein Grundstein für den Kampf in der geistlichen Gemeinschaft. Wenn wir für den anderen beten, dann ist es eigentlich auch schon ein Ausdruck unserer Liebe für diese Person, denn wir nehmen teil an ihrer Geschichte. Wir treten vor Gott und wir erbitten das Beste für sie, weil sie uns eben nicht egal ist. Wir sprechen mit Gott über sie. Und das allein verbindet uns schon mit ihr. Wie können wir noch füreinander den Kampf für unsere Seelen, damit wir Christus mehr kennenlernen, diesen Reichtum noch mehr erfassen und darüber staunen, aufnehmen? Das kann praktisch auch mal so aussehen, dass man einen Brief schreibt an den Bruder, an die Schwester, mit der man eine tiefe Beziehung und eine geistliche Gemeinschaft erleben will. Vielleicht mit der Überschrift »Meine Vision für dich«. Paulus, er hatte eine Vision für Timotheus. Und was hat er gemacht? Er hat ihm einen Brief geschrieben. Er hat ihn ermutigt. Er hat ihn bestärkt. Er hat einfach mit der Seele des Timotheus gekämpft, damit dieser Christus mehr kennenlernt. Ich habe schon einigen Geschwistern so einen Brief geschrieben und auch schon welche von Geschwistern erhalten. Das verbindet uns. Es bringt uns näher. Manchmal ist es gut, wenn wir unseren Kindern so einen Brief schreiben. Das stelle ich mir vor, dass du, ja, diese Vision habe ich für dich. Wir schreiben das nicht mit so einem Ton, dass wir Druck ausüben, aber als Ermutigung. Ich möchte, dass du einfach Christus mehr kennenlernst. Und wir schreiben das mal an unsere Frau, wäre auch gut, oder dem Ehepartner. Und weil ich das möchte, bist du nicht allein. Ich will mit deiner Seele kämpfen, weil ich weiß, du willst das ja genauso. Ich will mit deiner Seele kämpfen, damit wir Christus mehr kennenlernen. Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Gemeinschaft erleben wir, wenn wir eine Vision oder eine Zukunftsschau davon haben. Zunächst mal, was der andere ist in seiner Stellung in Christus. Das ist der Ausgangspunkt. Aber was er auch durch die Gnade Christi werden kann. Und diese Schau, die motiviert mich einfach, die Beziehung zu vertiefen mit dem Bruder, mit der Schwester. Zu echter tiefen Gemeinschaft und auch geistlichen Freundschaften kann es nur kommen, wenn wir etwas davon begreifen, was Gott mit dem anderen vorhat und dass wir daran glauben, dass aus dieser Vorstellung wirklich Wirklichkeit werden kann. Und wir sind betrübt, wenn der andere sich von dieser Vorstellung fortentwickelt. Aber wir verlieren nie die Hoffnung. Und wir verachten den anderen auch nicht. Und andererseits erfüllt es uns mit überschwänglicher Freude, wenn jemand sich auf diese Vorstellung, die wir haben, was er werden kann in Christus, zubewegt. Selbst wenn das manchmal auch nur sehr wenig ist oder langsam dauert. Um Beziehungen aufzubauen, sollten wir es lernen, in Visionen zu denken und nicht immer in Problemen. Ich merke das bei mir, ich bin ein bisschen so der Melancholiker. Ich denke so schnell, immer wieder in Problemen. Und das entmutigt mich, wenn ich dann über jemanden nachdenke und dann finde ich, ja, der ist in der letzten Zeit eigentlich von der Vorstellung, die ich für ihn habe, so weit weggerückt. Ich möchte es neu lernen, niemanden aufzugeben, weiterzukämpfen im Gebet, für die Seele des anderen zu kämpfen. Visionen denken bedeutet eigentlich auch zu sehen, was der Heilige Geist aus Menschen machen möchte. Ich denke, der Barnabas und seine Beziehung zu seinem Vetter Johannes Markus ist uns da ein ganz großes Vorbild. Der Barnabas, er war ein Tröster. Er war ein Mensch, der eine Zukunftsschau auch für diesen Vetter Johannes Markus hatte, der eigentlich in manchen Punkten versagt hatte. Aber er hatte diese Gabe zu sehen, was die Gnade Gottes schon im Leben dieses Menschen gebracht hat. Wie sie schon etwas geändert hat, wie sie gewirkt hat. Und so war er bereit, auch einem Versager noch eine zweite Chance zu geben. Mich fasziniert dieser Barnabas. Wir lesen von ihm in der Apostelgeschichte. Wir haben nicht die Zeit, diese Stellen jetzt alle nachzulesen. Aber tut das in eurer stillen Zeit mal. Es ist eine ganz, ganz interessante Persönlichkeit, die uns genau das veranschaut, was es bedeutet, in Visionen zu denken und nicht in Problemen. Das führt mich jetzt schon zu meinem nächsten Gedanken. Geistliche Gemeinschaft besteht aus geistlichen Freunden. Ich glaube, die zwei hatten eine Freundschaft. Paulus und Timotheus hatten eine Freundschaft. Barnabas, Johannes, Markus. Das klassische Beispiel einer geistlichen Freundschaft finde ich auch in der Beziehung, die David mit Jonathan hatte. Da lesen wir in 1. Samuel 23, 16, da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David in den Wald und stärkte dessen Hand in Gott. Hast du einen geistlichen Freund in deinem Leben, der zu dir kommt, wenn du dich mal in einem finsteren Wald bedroht fühlst? Wenn du dich vielleicht auch alleine und leer fühlst und der deine Hand in Gott stärkt. Vielleicht ohne viele Worte zu machen, sondern einfach da zu sein, dir zur Seite zu stehen, an deiner Rechten zu stehen, dich nicht alleine zu lassen. Wenn du das nicht hast, dann bitte Gott, dir eine Person aufs Herz zu legen. Vielleicht zwei, höchstens aber drei. Denen du eine geistliche Freundschaft haben kannst. Bete dafür, dass Gott das Herz dieser Menschen auch anrührt und sie deine Freundschaft in Anspruch nehmen wollen. Es geht in einer geistlichen Freundschaft nicht darum, einfach nur sich über seine Hobbys zu unterhalten. Es geht auch nicht darum, sich gegenseitig die Wunden zu lecken. Es geht darum, einander zu helfen, Christus ähnlicher zu werden. Aber wie entstehen geistliche Freundschaften? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Irgendwo, glaube ich, ist es ein Geheimnis, etwas, was Gott auch schenken muss. Das können wir nicht selbst forcieren oder auch produzieren. Aber man kann so aus Erfahrung, glaube ich, beobachten, es kommt dort zu geistlichen Freundschaften, wenn Glaubensgeschwister wirklich mit ehrlichem Interesse an deinem Leben teilhaben. Geistliche Freunde, die begegnen sich einfach mit dieser Haltung, dein Leben, das ist mir nicht egal. Ich will an dem teilhaben, was du gerade durchlebst. Und ich akzeptiere dich. Und ich will an deiner Seite bleiben, in Leid und auch in Freud. Und weil du offen zu mir bist, kann ich erkennen, was in dir vorgeht. Ich sehe das Gute, ich sehe das, was die Gnade Gottes in deinem Leben schon getan hat, aber ich sehe auch das Schlechte. Und geistliche Freunde, die sehen auch, was sein könnte, und sie vermitteln dir dabei diese Botschaft: Ich vertraue der Gnade Gottes, die noch weiter wirken wird in deinem Leben, um dich zu verändern. Ich sehe beides, ich sehe diese Dynamik des Fleisches, die noch in uns ist, die uns immer wieder zu Fall bringt und die auch diese hässlichen Seiten in dir zum Vorschein bringt. Aber ich kann auch die Dynamik des Geistes sehen, das, was der Geist Gottes in deinem Leben tut. Und weil ich das sehe, weiß ich, du bist mein Bruder, meine Schwester, und ich gebe dich nicht auf. Wenn es um geistliche Freunde geht, ist es auch wichtig zu betonen, dass eine echte geistliche Freundschaft nicht umklammernd oder besitzergreifend oder vereinnahmend ist, sondern sie kann dem anderen sehr wohl auch Freiräume lassen. Freiräume erhalten und fördern echte Freundschaften. Noch einen siebten Gedanken möchte ich hinzufügen. Der Durchbruch zu echter, authentischer Gemeinschaft geschieht dort, wo Geschwister einander auch die Sünden bekennen. Jakobus schreibt in seinem fünften Kapitel, Kapitel 5, Vers 16: Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Einander die Sünden bekennen. Das ist ein Thema, das in unserer protestantischen, freikirchlichen Tradition so gut wie kaum vorkommt. Es wird nicht nur nicht praktiziert, sondern auch selten hört man darüber predigen oder darüber reden. Aber die Bibel, sie spricht vom Bekennen der Sünde. Wir finden diese Aufforderung nicht nur im Jakobusbrief, es gibt noch einige Stellen, die wir nicht alle lesen können jetzt wegen der Zeit. Offensichtlich ist es zunächst mal wichtig, seine Sünden Gott zu bekennen, aber Jakobus fordert uns auch auf, einander die Sünden zu bekennen. Dieses Bekenntnis voreinander ist keine Bedingung für die Vergebung durch Gott. Aber liebe Geschwister, ich bin absolut davon überzeugt, es trägt sehr viel zur seelischen und vielleicht sogar auch zur körperlichen Genesung bei. Ich rede hier nicht von einer rücksichtslosen Offenheit, wo man irgendwie Seelenstriptease in der Öffentlichkeit betreibt. Aber ich denke, es ist sehr, sehr empfehlenswert, sich einen Menschen zu suchen, einen geistlichen Freund zu haben, dem gegenüber man vorbehaltlos offen sein kann, an dessen Seite man einfach sich selbst sein kann und vor dem man keine Geheimnisse haben muss. Wenn wir uns einem anderen Bruder oder Schwester so zeigen, wie wir wirklich sind, wenn wir vor einem anderen unsere Geheimnisse offenlegen, dann erfahren wir etwas von der befreienden Macht der Gnade Gottes, die jemand, der seine Geheimnisse für sich selbst behält, nie in diesem Maße erleben kann. Dietrich Bonhoeffer, er war der Meinung, durch das Bekennen der Sünde geschieht der Durchbruch zur Gemeinschaft. Ich lese uns ein paar Worte aus einem Klassiker Gemeinsames Leben. Ich finde die so toll formuliert. Ich habe sie kaum noch anderswo so präzise formuliert gefunden, wenn es um diesen Punkt geht. Er schreibt: Wer mit seinem Bösen allein bleibt, der bleibt ganz allein. Es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsamen Gebets, trotz aller Gemeinschaft im Dienst allein gelassen bleiben, dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie zwar als Gläubige, als fromme Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als die Unfrommen, als die Sünder. Die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem Sünder zu sein. Darum muss jeder seine Sünde vor sich selbst und vor der Gemeinschaft verbergen. Wir dürfen nicht Sünder sein. Unausdenklich das Entsetzen vieler Christen, wenn auf einmal ein wirklicher Sünder unter die Frommen geraten wäre. Darum bleiben wir mit unseren Sünden allein in der Lüge und der Heuchelei, denn wir sind nun einmal Sünder. Wir sind Heilige, aber wir sind auch Sünder. Es ist aber die Gnade des Evangeliums, die für den Frommen so schwer zu begreifen ist, dass es uns in die Wahrheit stellt und sagt: Du bist ein Sünder, ein großer, heilloser Sünder, und nun komm als dieser Sünder, der du bist, zu deinem Gott, der dich liebt. Er will dich so, wie du bist. Er will nicht irgendetwas von dir, ein Opfer, ein Werk, sondern er will allein dich. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gott ist zu dir gekommen, um den Sünder selig zu machen. Freue dich, diese Botschaft ist Befreiung durch Wahrheit. Warum ist das so? Dass es zu einer tieferen geistlichen Gemeinschaft kommt, wenn wir unsere Sünden auch einander bekennen. Nun, Sünde hindert immer Gemeinschaft. Sünde trennt. Und jede Sünde, auch die geheimsten Sünden, sie haben einen Einfluss auf unsere Beziehungen, auf unsere Gemeinschaft. Wir sündigen nie ganz privat. Wenn wir aber auch vor einem vertrauten Bruder oder einer Schwester ehrlich über uns selbst sind und auch unsere Sünden bekennen, dann ist das im Grunde tiefste Demütigung. Das ist sowas von schwer. Sünden bekennen, das tut weh, weil sie uns gering macht. Sie ist, wisst ihr, was sie ist? Sie ist ein Affront gegen den Hochmut. Und die Wurzel aller Sünde ist der Hochmut und der Stolz und die Selbstzentriertheit. Und deshalb sagt Bonhoeffer weiter: Vor dem Bruder als Sünder dazustehen, ist kaum zu ertragende Schmach. Im Bekenntnis konkreter Sünde stirbt der alte Mensch unter Schmerzen einen schmachvollen Tod vor den Augen des Bruders. Und dieser alte Mensch, er muss ständig sterben. Ich sterbe täglich, sagte Paulus. Und er meinte genau das. Wenn wir Sünde bekennen, kommen wir mit dem Bruder zum Kreuz und wir erleben gemeinsam die echte Gemeinschaft des Kreuzes Jesu Christi. Das Kreuz Jesu Christi macht allen Hochmut zunichte. Außerdem, wo Sünde gehasst und bekannt und vergeben wird, dort geschieht auch in einem gewissen Sinne ein Bruch mit der Vergangenheit. Es hilft uns leichter, auch von der Sünde loszukommen. Man erlebt eine gewisse Freiheit, die man vorher nicht kannte. Ich erinnere mich, als ein Bruder mal, der nicht hier in dieser Gemeinde ist und ihr den auch nicht kennt, deshalb denkt jetzt nicht an bestimmte Gesichter. Ich erinnere mich, als ein Bruder mal ganz offen und ehrlich seine Sucht bekannte, seine Internetsucht, genauer genommen seine Pornografiesucht, wo er das einmal getan hat, wo er einmal das wirklich jemandem, nicht nur Gott, sondern auch einem Bruder bekannt hat, wie der mir da sagte: Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Gefühl der Freiheit das war. Noch nie so eine Freiheit empfunden in dem Augenblick, als das mal wirklich bekannt war einem Bruder. Liebe Geschwister, ich wünsche mir, dass dieser Grundwert geistliche Gemeinschaft für uns wirklich nicht nur so ein tolles Konzept auf unserer Skizze bleibt. Dass wir nicht nur darüber lesen und theoretisch darüber reden in unseren Hauskreisen, sondern dass wir das, was wir erkannt haben, auch wirklich leben. Wir können das nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aus uns schaffen wir das nicht. Und ich möchte nicht, dass unsere Gemeinschaft sich nur auf irgendwelche Gemeindeprogramme oder Aktivitäten reduziert, dass wir eine sogenannte konsumorientierte Gemeinde sind, dass wir hier nur zusammenkommen, am Sonntag eine Predigt hören und einen Gottesdienst genießen und dann war's das. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinschaft sind, in der unsere Seelen miteinander in Verbindung treten, eine Gemeinschaft, in der wir uns als Heilige, aber auch als Sünder ehrlich begegnen können. Dass wir eine Gemeinschaft sind, in der Versagen auf Wahrheit und Gnade und Liebe trifft. Und ich bete, dass unsere Gemeinschaft ein sicherer Ort der gelebten Versöhnung ist, wo wir uns begegnen mit einer vergebenden Haltung. Und nicht mit einer fordernden. Ein Ort, wo ich gerne bin, weil da meine Geschwister sind, die mir helfen in diesem Kampf der Veränderung, die für meine Seele einstehen, die mir beistehen und die mir helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Und eine Gemeinschaft, sie ist niemals ein Ziel auf dieser Erde. Wir sind unterwegs und damit wir uns immer wieder erinnern an das, was uns zusammenhält, jetzt kommen wir wieder zu dem Kigo-Beitrag, was uns zusammenschweißt, zusammenklebt, was unser, wie hieß es nochmal, Laminin ist, ja, im übertragenen Sinne, das Kreuz, damit wir das nicht vergessen, hat Christus das Mahl eingesetzt. Wo wir zusammen hier Brot und Kelch zu uns nehmen und uns an diese Kernwahrheit erinnern, was uns verbindet, ist Jesus Christus, das Kreuz, seine Liebe, seine bedingungslose Liebe, die er uns da offenbart hat. Da sehen wir, wie weit er war, wie weit er bereit war zu gehen, um uns hineinzunehmen in diese Gemeinschaft mit dem Vater und dem Geist, dass er für unsere Sünden bezahlt hat, dass er das Opfer lang wurde. Wir erinnern uns gemeinsam, dies hat Gott getan. Er ist der Erlöser. Wir essen von dem Brot, das den Leib Jesus symbolisiert, aber auch der Leib, der wir als Gemeinde sind. Und wir trinken von dem Kelch, der das kostbare Blut unseres Herrn Jesus symbolisiert. Wir denken daran, dass sein Blut uns Reinigung gebracht hat, den neuen Bund eingeführt hat. Wir erinnern uns ganz bewusst an das Kreuz, was uns eins macht, uns zu diesem einen Leib zusammenbringt. Und wenn wir Brot und Kelch zu uns nehmen, dann denken wir auch daran, was noch kommen wird. Jesus sagt bei den Einsetzungsworten, ich werde von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis es erfüllt sein wird in meinem Reich. Da geht der Blick in die Zukunft. Und wenn wir jetzt das Mahl feiern, das hat der Thomas ja auch schon in seinen Gedanken gesagt, dann weckt das in uns auch diese Sehnsucht. Nach diesem Tag, an dem wir immer jung sein werden, Anneliese, immer jung sein werden. Jedem Tag, denn du älter wirst, wirst du eigentlich jünger. Das ist das Geheimnis, das wir nicht verstehen können. Weil irgendwann mal bist du beim Herrn und dann bist du jung. Und wir alle werden einmal jung sein. In jenem Land, wo kein Leid und keine Krankheit und jede Spur von Dunkelheit und Sünde für immer verschwunden sein wird. Welch ein Tag wird das sein, wenn wir einmal bei ihm zu Hause das Hochzeitsmahl feiern werden. Und daran erinnern wir uns auch, wenn wir hier jetzt das Mahl feiern, als geistliche Gemeinschaft. Ich lade uns ein, dass wir uns an ihm selbst erfreuen und auch an dieser Gemeinschaft, zu der er uns berufen hat. Amen. Lass uns noch beten, bevor dann der Tommy kommt und uns durch das Mahl führt.